Und der Zeitpunkt, an dem wir gemerkt haben, dass unserem Guide das auch nicht mehr so ganz einerlei war, war so der Zeitpunkt, wo wir gedacht haben, es wäre echt geil, wenn wir jetzt da schnell ankommen würden.
Herzlich willkommen beim Too Nice Podcast. Der Podcast rund um das Thema Filmproduktion, Social Media und spannenden Persönlichkeiten. Präsentiert von Simon und Felix. Viel Spaß!
Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute bin ich nicht alleine, ich habe zwei Gäste hier mitgebracht, und zwar die liebe Fredi und Toni von Another Trip. Herzlich willkommen.
Hi.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf die Folge und ihr dürft gerne direkt mal starten mit einer kurzen Vorstellung. Wer seid ihr, was macht ihr?
Ich bin der Toni, Teil von Toni und Fredi. Wir sind Creator im Travel-Bereich. Wir sind da hauptsächlich auf Instagram unterwegs und heißen Another Trip. Und wir sind nach Fredis Burnout, kann man ja so ehrlich drüber sprechen, haben wir entschieden, wir müssen in unserem Leben ein bisschen was ändern und sind auf Weltreise gegangen, haben unsere Wohnung in München gekündigt und sind einfach mal drauf los und haben relativ viel entdeckt in der Zeit, viele krasse Erfahrungen gesammelt, haben sehr, sehr viel, glaube ich, über uns gelernt, über das, was uns wirklich glücklich macht im Leben, über das, was uns vielleicht auch nicht so glücklich gemacht hat und ja, sind dann, mussten wir die Weltreise leider verfrüht abbrechen nach 3 Monaten, weil wir relativ krank geworden sind. Mhm. Sind dann zurück nach Deutschland und haben aber gesagt, irgendwie kann es noch nicht ganz gewesen sein. Deswegen sind wir dann noch auf einen Europa-Roadtrip gegangen für 2 Monate. Sind 9000 Kilometer quer durch Europa gefahren. Und mittlerweile sind wir wieder im Schwarzwald ansässig, wo ich ursprünglich herkomme. Und machen jetzt alles von hier aus weiter. Und genau in 4 Tagen holen wir einen kleinen Welpen und entdecken dann zu dritt die Welt.
Nice.
So ist so ein kleines bisschen die Vorgeschichte von uns.
Schön. Magst du auch noch ein paar Worte sagen?
Dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen, ne?
Cool.
Ja.
Wie haben wir uns denn kennengelernt damals? Was war da für eine Aktion?
Boah, jetzt muss ich ein bisschen zurückrechnen, ne?
Ja.
Ich glaube, 2 Jahre ist das her, ne?
So war es um den Dreh wird es sein.
So ungefähr 2 Jahre haben wir zusammen einen Dreh gemacht, tatsächlich für ein Autohaus hier aus der Region, Autohauskette. Und ihr standet hinter der Kamera, wir dieses Mal davor.
Ja.
Wir sind ja sonst auch ein bisschen eher dahinter, jetzt mittlerweile nur noch davor. Aber genau, haben da einen schönen Drehtag zusammen verbracht und haben uns so kennengelernt.
Ja, es war auch ultra cool, muss ich sagen. Es war mit einer der geilsten Drehs so. Wir waren in Baden-Baden unterwegs, hatten ganz viele verschiedene Stationen. Eure Aufgabe war so zu moderieren, durch das Video zu führen und diese ganzen verschiedenen Locations, die wir abgefilmt haben, auch so ein bisschen zu introducen. Was kann man hier machen? Die ganzen Erlebnisse zu erklären. Und es hat echt voll Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war echt cool.
Voll.
Guter Tag.
Ja. Ja, wir sind ja ganz schön durchgerusht durch den Tag, ne?
Ja, wir hatten einen sehr strammen Zeitplan, wie es von Too Nice gewohnt. Wir haben immer Shotlisten mit sehr strammen Zeiten. Kommt natürlich auch immer aufs Projekt an, aber da war es schon ordentlich Zeitdruck dahinter.
Ja, ja. Aber richtig lustig.
Ja, wir hatten einen Golfplatz, Hotel, wir hatten Erlebnis, Schwimmbad auf der Liste, das Autohaus selbst natürlich. Wo waren wir noch? In der Lounge.
Wir waren picknicken.
Also, ja, eben. Und das alles an einem Tag noch gefilmt zusätzlich, war schon krass.
Und es gab eine sehr, sehr gute Obstplatte im Hotel, kann ich mich noch dran erinnern.
Oh ja, die war
total. Die kam sehr gut an bei allen.
Ja, die haben wir dann auch nach dem Video, als die Kamera aus war, komplett wegrasiert.
Und die Süßigkeiten war.
Auch.
Ja.
Ja, das war schon ganz gut.
Ja.
Also Shoutout an das Hotel, wie hieß es nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich komme gerade auch nicht drauf.
Irgend so ein komisch französischer Name.
Mhm. Ja. Und Maison Messmer.
Ja, ja, richtig.
Messmer.
Ja, das genau. Barbereich war auch sehr schön.
Ja.
Das habt nur ihr erzählt.
Das haben nur wir gesehen.
Ah.
Wir waren auch noch ein zweites Mal dort zum Filmen mit Angelo von Mamalina.
Mhm.
Und er ist einfach dann random da reingesprungen, als wir gedreht haben. Nach seiner Abmoderation so, ciao Leute, und psch, ab ins Schwimmbad rein. Das war auch
recht
ganz witzig.
Ja.
Ja, cool. Wir haben ganz viele spannende Themen heute, die ich gerne mit euch besprechen würde. Von, du hast gerade schon erwähnt, Thema Burnout, wenn du darüber sprechen magst, sehr gerne.
Ja.
Thema Weltreise, jetzt beginnt ein neues Kapitel für euch, holt euch einen Welpen. Ganz, ganz viele Stationen dazwischen wahrscheinlich. Viel auch zum Thema Video, Schnitt, Editing, Storytelling. Das sind so die Themen, wo ich gerne mal drüber gehen würde. Wo starten wir zeitlich gesehen? Was macht Sinn von eurer Seite aus?
Ganz kurz, wo wir uns kennengelernt haben und wie vielleicht der Weg von da an war.
Ja,
weil
gerne.
Unser Weg war vor Another Trip ja eigentlich schon ein ganz anderer.
Ja.
zwar ungefähr in dem Bereich, aber wir haben uns tatsächlich im Studium kennengelernt in Ansbach. Fredi hat da im Master studiert, ich im Bachelor und beide in schon kreativen Studiengängen. Ich habe damals Multimedia und Kommunikation studiert. Du.
Und ich PR und Unternehmenskommunikation.
Mhm. Mhm. Genau, und wir haben dann, dort hat es tatsächlich erstmal angefangen, dass wir beide zusammen gearbeitet haben und Aufträge gemeinsam, weil du ja schon relativ weit deinen Fuß eigentlich auch in der ganzen Automobil- und Motorsportindustrie drin hattest und da ja auch schon einige Aufträge selber gemacht hast.
Ja, das war irgendwie immer, war das so mein Traum, ne? Ich wollte immer bis in die Formel 1 kommen oder mit Formel 1-Fahrern arbeiten.
Vor der Kamera oder hinter der Kamera?
Beides irgendwie. Also primär eigentlich vor der Kamera war der Traum, aber du kommst halt schon eher hinter der Kamera erstmal dazu oder musst dein Fuß erstmal so in die Tür stellen.
Klar.
Und wir hatten so einen Live-Ticker im Studium, den habe ich gemacht und da bin ich in die DTM gerutscht. Mhm. Und habe da mir so ein paar Kontakte aufgebaut und habe da nicht locker gelassen. Ich war sehr penetrant, um ehrlich zu sein. Aber genau das hat's gebracht.
Ja, klar, muss man.
Ja, voll. Und dann war ich quasi mit so der erste Corporate Influencer in Deutschland für einen Automobilzulieferer. Also ich habe von deren Events irgendwie mitberichtet. Also die waren bei der DTM, bei der Formel E und so weiter. Und irgendwann war dann mal so der Zeitpunkt, ja Mensch, wollen wir das nicht mal ein bisschen größer denken? Mhm. Wollen wir da wirklich eine Kamera dabei haben? Und ich habe mich erinnert, ich habe den lieben Herrn hier neben mir beim Bierpong kennengelernt.
Ach, geil.
Also wirklich, ich war rotzevoll, das muss man wirklich jetzt mal so ehrlich sagen, an diesem Abend. Ich habe mein Bachelorprojekt an dem Tag abgegeben, ich war super drauf und dann habe ich ihn kennengelernt. Und er so, hey, du machst doch so DTM-Sachen, voll cool, wie hast du das gemacht, ne? Ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen, ein halbes Jahr später habe ich mich erinnert, hä, der hat doch irgendwas von Kamera gesagt. Lass ihn mal anrufen. Und du warst zu dem Zeitpunkt noch in Wien, ne?
Ja, ganz kurze Randnotiz. Wir haben im Bierpong wirklich haushoch gewonnen und das erste Mal zusammen gespielt. Also es war ein sehr, sehr lustiger Abend. Und ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich mein Auslandssemester gemacht in Wien und war ja jetzt denkbar weit weg und habe gesagt, naja, ich lasse alles stehen und liegen. Ich habe parallel zum Studium schon meine Selbstständigkeit gehabt als Foto- und Videograf. Quasi so ein bisschen One-Man-Army-mäßig jetzt, nicht wie ihr gemeinsam in der Agentur, sondern habe halt alles selber gemacht, selber geschnitten, selber gefilmt und so weiter. Und dann kam tatsächlich Fredi auf mich zu, ob ich nicht mal Lust hätte mit, das erste Mal war der Norrisring, oder?
Ja.
Zur DTM mitzugehen. Und das hat gleich super gut funktioniert. Also bei uns beiden hat es total gut gevibed. Damals tatsächlich haben wir nur zusammen gearbeitet.
Genau,
ne? Und das ging aber dann auch über diese ganzen Aufträge so weit, dass wir das über mehrere Jahre gemeinsam gemacht haben, dass wir immer gesagt haben, es funktioniert eigentlich mit niemandem besser als wir beide gemeinsam. Mhm. Also du hast immer gesagt, du fühlst dich wohl vor der Kamera, wenn ich filme und wir müssen einfach nicht groß da was quatschen, sondern es funktioniert einfach gut und vice versa von meiner Seite aus. Und so haben wir dann halt über ein ganz paar Jahre gemeinsam die ganzen Automobilprojekte gemacht. War dann auch so weit, dass wir wirklich in 2021 war es, ne? Haben wir eine komplette DTM-Saison gemacht, zusammen mit BMW, auch mit einem anderen Hersteller und einem Fahrer zusammen und sind da einmal quer durch Europa unterwegs gewesen und haben da die ganzen Rennen begleitet, jedes. Und das war auch mal eigentlich ein großer Traum, ne, von uns beiden.
Ja, absolut. Also es war ein Meilenstein, ne, das zu erreichen. Ich habe dann währenddessen meine Masterarbeit noch abgegeben, bin dann in die Agentur halt rüber, in meine erste. War auch nicht so super lustig, war nicht so einfach. Aber mit der hat es geklappt zum ersten Mal halt, ich glaube 2020 so die ersten paar Rennen, also waren schon ganz paar, aber dann 21 wirklich die ganze Saison.
Okay.
Und das war super cool. Aber dann irgendwann war das schon nicht mehr so cool in der Agentur.
Bevor wir in die Agentur reingehen, was waren denn eure Aufgaben bei der DTM? Ja. Was habt ihr da so gemacht? Klar, Videos erstellt, aber für was Social Media oder hattet ihr auch hinter der Kamera arbeiten?
Genau, also Toni war quasi immer der Kameramann, hat die Fotos und die Videos gemacht und ich habe die Takeover für den Instagram-Kanal von einem Zulieferer gemacht.
Okay.
Also ich war immer vor der Kamera, war immer mit dem Handy in der Hand unterwegs und Toni hat mich gefilmt und wir haben auch Vlogs gedreht.
Okay, und die waren dann auch für Social Media?
Genau, hauptsächlich YouTube, aber dann eben auch viel, also die Bilder haben wir voll für Instagram genutzt, Facebook und so weiter,
Ja. Das heißt, die Idee war damals, wir als Brand haben irgendwie niemanden, der vor der Kamera performt.
Ja.
Und haben auch niemanden, der das möchte. Mhm. So, wir holen uns von extern einfach jemanden, der das drauf hat, richtig?
Ja, voll. Also im Endeffekt kamen die auf mich zu und haben das gesehen. Ich habe mein Bachelorprojekt bei Audi gemacht.
Ja.
Und die sind irgendwie auf mich gekommen, weil ich mal ein Gewinnspiel von denen gewonnen hatte. Und die haben gesehen, hey, sie macht die ganze Zeit Stories, voll cool irgendwie, ne? Sollen wir die mit an Bord holen? Es war ja ein total neuer Ansatz. Mhm. Also 2017 hat noch keiner an Corporate Influencer gedacht.
Ja, eben, deswegen. Ja.
Ist ja ein total neuer Begriff, mit dem gehst du jetzt irgendwie um, aber halt vor, was, 6 Jahren, 7 Jahre mittlerweile, hat das noch keiner gekannt. Also voll der neue und ja, voll der Pioniergedanke eigentlich, also coole Sache, ne?
Geil.
Ja, super spannend für uns, mega cool.
Ja, klar.
Man hat sich aber von Anfang an irgendwie total natürlich angefühlt. Ja. Also wir hatten da auch noch echt überraschend viel Freiheiten und einfach Input, den wir damals geliefert haben. Das war wirklich so, zu mir hieß es halt blöd gesagt, komm mal mit, mach ein paar Bilder. Der Look, den ich hatte, hat denen damals gut gefallen und so. Das hat total gut gepasst. Und wir beide, wir waren mal auf dem Weg dann nach Slowenien, ne? In Slowenien war ein Dreh. Mhm. Und da haben wir das erste Mal gesagt, hey, sollen wir eigentlich nicht mal sowas wie einen Vlog machen? Mhm. Also habt ihr nicht mal Bock, dass wir da irgendwie gemeinsam vielleicht auch mal ein bisschen in Richtung Longform oder YouTube denken und so? Und dann meinen die so, ja, also okay,
mach
das doch einfach mal. Und dann ab dem Zeitpunkt war das halt dauerhaft. Dann haben wir das über ein paar Jahre gemacht mit den Vlogs. Und das kam super gut an, hat echt gut funktioniert, hat uns wahnsinnigen Spaß gemacht. Und ja, war ein krasser Anfang. Und ich halte immer hinter der Kamera meistens Bilder und Videos.
Ja, nice.
So, der klassische Ansatz von, wir brauchen YouTube-Vlogger, aber wir brauchen natürlich auch 15 bis 20 Bilder von der ganzen Sache und Drohne und so weiter.
Klar, genau. Vollgas, die komplette
so,
Paket.
So, wir brauchen alles, also quasi so. Genau.
Ja, cool, okay. Und dann ging es nach der Zeit für dich in eine Agentur. Das war noch selbstständig dann, DTM, diese ganze Sache? Oder wie habt ihr das abgewickelt?
Toni selbstständig und ich war über die Agentur dann als Redakteurin immer mit dabei, genau. Okay. Aber wir konnten ihn halt quasi buchen.
Ja, okay, ja. Verstanden. Okay.
Nur jetzt die Projekte mit den Vlogs und so, das war bei dir auch selbstständig, ne?
Ja, das war noch, selbstständig.
Das war auch noch selbstständig, aber dann ab dem Agenturzeitpunkt nicht mehr.
Genau.
Mhm. Ja, genau.
Okay. Wie ging es da dann weiter?
Ja, also ich war noch einige Jahre in der Agentur, ich glaube fast 3 Jahre. Mhm. Und das hat dann irgendwann überhaupt nicht mehr so gepasst. Man muss dazu sagen, ich hoffe für dich ist es okay, wenn ich sage, aber es war immer irgendwie so ein bisschen ein Thema. Wir sind 2019 sind wir zusammengekommen, also vorher wie gesagt immer eher freundschaftlich und dann ist irgendwie mehr entstanden. Und das war denen ein bisschen Dorn im Auge.
Ach was?
Total. Hauptsächlich von meinem damaligen Chef aus.
Okay.
Und ja, offen und ehrlich wie ich bin, habe ich dann Kunden mal angesprochen, ist das ein Problem für euch? Nö, hä? Wie kommt ihr da drauf? Überhaupt nicht. Mhm. So, und dann langsam dämmerte es und wir haben das dann von ein paar Parteien dann auch gehört, dass das als Konkurrenz angesehen wurde. Man hatte quasi Angst, dass wir, weil wir ja immer so als Two-Man-Army unterwegs waren, ne? Also wir waren halt ein komplettes Drehteam.
Ja.
Also einmal aus Redaktionsseite, einmal aus filmerischer Seite und fototechnisch, dass wir die Aufträge klauen konnten.
Also dass ihr euch irgendwann abkapselt, richtig, selbstständig macht und dann die ganzen Aufträge einfach selbstständig abwickelt. Und das wurde einfach auch nicht offen kommuniziert von dem Chef oder auch nicht angesprochen oder
überhaupt
so. Nicht. Wurde dann hintenrum irgendwas wahrscheinlich, okay.
Komplett.
Es wurde halt quasi die Schuld auf den Kunden geschoben, aber da kam halt relativ schnell raus, dass der Kunde, also mit dem wir auch uns sehr gut verstanden haben, das hat auch alles super gut funktioniert, immer die Zusammenarbeit, dass da gar kein Problem gibt.
Ja.
Und dann haben wir uns natürlich schon gefragt, komisch. Was
war das Problem der Chef letztendlich?
Ja, genau. Ja, das hat mich dann aber dazu eher gebracht, statt da klein beizugeben und die Klappe zu halten. So bin ich nicht.
Ja.
Bin eher sehr straightforward und habe ich gesagt, okay, dann gehe ich halt.
Ja, natürlich. Ich denke, das wäre in den seltensten Fällen der richtige Weg gewesen, das nicht offen zu kommunizieren.
Ja.
Deswegen, also da hätte ja vielleicht dann doch nochmal irgendwie was entstehen können, wenn man das ganz offen angesprochen hätte, aber
eben.
Das war auf jeden Fall der falsche Weg von ihm.
Das ist richtig, absolut. Ja.
Okay.
Also ich habe wirklich auch gekündigt und hatte nichts in Aussicht, ne?
Ja. Und dann seid ihr da kopfüber in die Selbstständigkeit oder wie geht es da dann weiter?
Tatsächlich nicht. Also es war dann, das Jahr war echt ein bisschen einschneidend. Das war dann echt so hopp oder top, ne? Bei dir war es hin und her. Machst du noch eine Saison oder nicht in der DTM?
Das war die Frage, ja. Also wir waren da ein bisschen vor den Kopf gestoßen und so, es hing so ein bisschen in der Schwebe, weil ich wollte jetzt auch nicht noch eine Saison dann DTM machen, wenn ich jetzt auch nicht weiß, wie es bei dir weitergeht. Wir hatten jetzt nicht das große Interesse. Also wir sind es halt von Anfang an gewöhnt gewesen, dass wir die ganzen Aufträge gemeinsam machen konnten. Und das hat uns wahnsinnigen Spaß gemacht. Und uns ist natürlich auch klar gewesen zu dem Zeitpunkt, wenn wir jetzt anfangen, das alles unabhängig voneinander zu machen Und ich bin hier, du bist dort. Es war auch ein Zeitpunkt, wo ich teilweise auch Aufträge dann in den USA hatte, in Russland, also wo es auch wirklich weiter weg ging. Mhm. Wenn wir jetzt so weitermachen und du in einer anderen Agentur bist oder wie auch immer dein Weg aussieht und meiner so, dass wir uns nur noch die Klinke in die Hand geben. Und das war ja auch nicht unser Interesse. Und vor allen Dingen nicht mit dem Hintergrund, dass wir das wahnsinnig gern und gut zusammen machen und wir immer daran geglaubt haben, dass, wenn wir beide unsere Stärken zusammennehmen, dass daraus echt was Gutes entstehen kann, was wahnsinnig viel Spaß macht, was aber auch erfolgreich werden kann. Und ja, dann war ja bei mir der Weg, ich habe gesagt, ich mache keine DTM-Saison mehr und du bist dann, hast dann ein gutes Angebot bekommen, in eine andere Agentur zu gehen. Ne?
Genau, in eine Stuttgarter Agentur. Ich habe gesagt, ich mache Teilzeit tatsächlich nur, damit wir unser Projekt nebenbei so ein bisschen größer fahren können. Und habe da als Creative Producer quasi gearbeitet. Mhm. Ja, und da habe ich dann tatsächlich mein Ziel erreicht. Und zwar wirklich einmal mit Formel-1-Fahrern drehen.
Ach was?
Ja, also ich habe wirklich mit Lewis Hamilton und mit George Russell gedreht. Und das war natürlich top of the notch. Ne?
Krass, ja, natürlich.
Aber also das war ein brutales Pensum. Also so viele Drehs habe ich noch nie hintereinander weggerockt und wirklich nur, also wirklich Spanien, Italien, England, dann das bei AMG und so weiter. Ne? Also das war dann so, wie du gesagt hast, wir haben uns die Klinke in die Hand gegeben.
Ja.
Also wir haben uns nicht mehr gesehen.
Trotzdem, dass du ja Agentur gewechselt hast und eigentlich der Plan Teilzeit, ne, war.
Ja, ja. Und wenn man ganz ehrlich ist, Teilzeit war es nie.
Ja, ja, okay.
Also das war schon eine harte Sache. Also wenn man es wirklich mal in Zahlen sprechen möchte.
Gerne.
Ich habe nach, ich glaube, 3 oder 4 Monaten waren es, ne? Über 200 Überstunden gehabt.
Boah, krass, okay. Ja.
Und ja, da gab es dann schon die ersten Anzeichen von einem Burnout, dass es wirklich nicht mehr ging. Und ich bin kein Mensch, der nicht Nein sagen kann.
Ja.
Also ich sage, hey, geht wirklich nicht oder es passt nicht, ich würde es gerne machen oder ich suche dann ein anderes Konzept oder Wege, wie es dann irgendwie funktionieren kann, ne, damit wirklich alle Parteien irgendwie zufrieden sind, aber ich habe grundsätzlich kein Problem, ein Nein oder meine Grenzen zu kommunizieren. Mhm. So, aber wenn du halt ein junger Arbeitnehmer bist, dann stehst du natürlich von verschiedensten Seiten irgendwie unter Druck. Sei das der Arbeitsvertrag, sei das irgendwelche anderen Parteien, da wird dann irgendwie Druck aufgebaut, keine Ahnung was. Ja. Das habe ich dann noch eine ganze Weile gezogen und dann kam im Januar 2023 kam der völlige Einbruch.
Okay.
Also ich musste dann wirklich über den Winter, musste ich meine Überstunden einmal abbauen. War noch ein paar Wochen.
Ja.
Und dann, ja, stand ich da. Dann kam leider ein sehr einschneidendes Erlebnis. Mein Opa ist gestorben. Mein Opa ist für mich eine wahnsinnig wichtige Person gewesen. Mhm. Und ich hätte in der Woche drauf hätte ich ein großes Casting gehabt, was ich als Produzentin und Regisseurin quasi mit verantworten hätte müssen. Und da kam ich gerade irgendwie aus meiner Winterpause wieder, kommst wieder, wirst erstmal vollgeladen, 800 Themen, so, okay, wir haben hier einen Trauerfall.
Ja.
Heftig. Und ich erinnere mich, ich glaube, es war ein Montag, bin aufgestanden und dann, ja, hätte ich mich um dieses Casting eben kümmern sollen und ich habe nur geheult.
Mhm.
Und ich saß eine Stunde da, das war kurz vor Arbeitsbeginn, ich habe nur geheult, es ging gar nicht mehr, er wusste überhaupt nicht, Toni wusste überhaupt nicht mehr, was los ist und hat gesagt, so, ist jetzt Stopp. Ich sage jetzt einmal bei der Arbeit Bescheid. Heute bist du krank. Ich habe bis dahin noch nie einen gelben Zettel eingereicht. Ich war nie krank in all den Jahren. Ja, und dann sind wir zum Arzt gefahren.
Mhm.
Und da kam das dann raus, schwere Erschöpfungsdepression.
Also war schon relativ schnell klar dann von dem Arzt so auch diagnostiziert.
Ja.
Wie hat sich das am Anfang bemerkbar gemacht? Du hast gesagt, da war schon so die ersten Anzeichen.
Ja.
Ist es auch irgendwie so, dass man denkt, ah ja, ein bisschen zu viel gearbeitet, komm, halb so wild? Oder wie war das da?
Ja, ich glaube, das hat sich grundsätzlich eh schon lange angedeutet. Ne? Also 2019 war ein echt heftiges Jahr für uns beide. Mhm. Es war super erfolgreich, super cool. Wir waren wirklich weltweit unterwegs. Also Formel E in New York und keine Ahnung was. Es war mega, es war richtig cool. Ne? Hab echt Spaß gehabt. Aber es gab keine ich war nicht länger als 5 Tage am Stück daheim.
Mhm.
Und das ist einfach krass, ne? Und ja, es fing dann an, dass ich überhaupt nicht mehr geschlafen habe. Ich habe super schwere Beine. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, das Gefühl. Manche kennen das bestimmt, dass sich so kurz vor den Knien so extrem aufstaut. Gedankenkarussell und halt wirklich leider auch Panikattacken. Und zwar extrem und in einem sehr, ja, sehr engen Rhythmus so.
Mhm. Okay.
Und das ist krass. Und eine Sache, die auch echt heftig war nach der Geschichte mit den Formel-1-Fahrern, was ja das große Ziel war. Aber es ist so ein bisschen wie never meet your idols, also dass du wirklich deine Idole einfach nicht kennenlernen solltest. Also natürlich war das mega cool. Mhm. Aber du hast so deinen Traum erreicht und danach bin ich in ein Ultraloch gefallen. Ich dachte so, okay, cool. Und was kommt jetzt? Ja. Mich hat nichts mehr gekickt. Gar nichts. Also du hättest mir Sportwagen hinstellen können, was auch immer, was ich früher ultra cool fand, fand ich nicht mehr cool.
Krass.
Ja. Also es hat mich, ehrlich, es hat mich nicht mehr gejuckt. Dachte so, lass mich in Ruhe mit dem Thema Auto. Mhm. Und das war krass. Ja.
Gut, kommt natürlich auch dann noch mit der Überarbeitung einfach dazu, schätze ich mal. Mhm. Ist ja auch ein Phänomen, was viele Marathonläufer oder sowas berichten, die monatelang darauf hinarbeiten, so ein Ding durchzuziehen und laufen durch das Ziel und fallen um und wissen nicht, wohin mit sich, weil auf einmal vorbei ist. So. Das Ziel ist erreicht und es gibt nichts mehr. Also schon spannend. Also krass, dass das war bestimmt eine krasse Zeit damals, kann ich mir gut vorstellen. Also mit dem ganzen Reisen, Eindrücke kann man ja gar nicht, sowieso nicht alles verarbeiten, dann dazu noch solche Themen, ist natürlich krass.
Man muss ja vielleicht auch noch dazu sagen, 2019 haben wir beide noch studiert.
Ja.
So. Auch also noch, ich erinnere mich, ich habe den Dreh mit der Formel E in New York habe ich absagen müssen, weil ich glaube ich an einem der Tage eine Prüfung geschrieben habe. Das heißt, ich konnte nicht mit, du konntest fliegen und ich weiß auch noch, wie du erzählt hast, halt, es war auch, ich weiß nicht, du bist zurückgekommen, einen Tag später war deine Prüfung, du musstest noch auf dem Rückflug dann noch lernen und alles, um irgendwie da durchzukommen.
Ich war Nachmittag, war ich wieder in Ansbach daheim, nächsten Tag, morgens um 8 war die Prüfung.
Ja,
also ich weiß noch, die hat die Blätter ausgeteilt, ich so, boah, ich schlafe.
Und das Irre ist, wenn wir das so betrachten, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dann verstehe ich nicht, dass das unser Leben war. Also es ist tatsächlich sehr weit weg für mich, zu realisieren, wie diese Zeit war und vielleicht auch wie intensiv, weil wir halt beide wahnsinnig getrieben auch waren, weil uns das ja Spaß gemacht hat, weil wir da immer hin wollten. Das war halt wirklich eine Sache, die wir gern gemacht haben. Und ich glaube, wir haben das immer so ein bisschen belächelt, wenn dann jemand gesagt hat, ja, aber macht mal langsam, seid mal vorsichtig mit dem Pensum, was ihr da geht und so. Weil wir natürlich gedacht haben, naja, wenn du so eine Chance hast, die sich dir bietet, da sagst du ja nicht nein. Mhm. Kennt ihr ja auch.
Natürlich.
So, natürlich willst du alles mitnehmen, was irgendwie noch geht, weil du dir ja nie vorwerfen willst, hätte ich mal. Mhm. So, das ist auch so eine Sache, die uns, glaube ich, generell durchs Leben. So, wir wollen nie dastehen bei irgendwas und sagen, hätten wir mal das gemacht, wer weiß, wie es dann gelaufen wäre. So. Ja.
Ja, voll. Aber mein bester Freund hat damals schon gesagt, pass auf. Sonst bist du vor 30 im Burnout.
Hm.
Moin. Ja. Genau.
Okay.
Ja.
Das heißt, wir sind jetzt genau da an diesem Punkt, wo der Arzt zu dir sagt, hey, mach mal einen Gang langsamer oder vielleicht sogar komplett Shutdown. Wie ging es da weiter? Also.
Ja, es war wirklich komplett Shutdown. Ne? Es war dann auch noch so ein bisschen die Frage, wie offen und ehrlich kommuniziere ich das? Weil ehrlich, für mich war das schon ein bisschen schambehaftet.
Mhm.
Das ist schon so ein Thema, wo ich echt Probleme habe, das zuzugeben, weil du fragst dich dann schon, bin ich nicht stark genug für die Branche, kann ich das nicht oder bin ich dem Druck nicht gewachsen, irgendwie so.
Mhm.
Aber ich weiß, ich hab immer alles gegeben. Aber irgendwann, wenn du selbst auf die belastbarste Person immer nur eine Schippe drauf und drauf und drauf, bricht auch die zusammen.
Ja.
Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Aber es war am Anfang, war das super schwer für mich zu realisieren, aber ich war dann 6 Wochen krankgeschrieben.
Mhm.
Das war auch dann von 100 auf 0 runter, war komplett crazy.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ich habe dann gepuzzelt, ne?
Krass.
Also das war dann auch, aber ich mache solche Dinge halt in einer Stunde fertig.
Ja.
Das ist dann auch wieder dieses, keine Ahnung, ich muss so high performen, ich muss alles super schnell fertig machen und ja.
Im entspannten Modus, ja, genau. So entspannt was puzzeln, na, high performance hier, direkt zack, zack, zack.
Ja.
Es ist echt niemand das Kompetitive, ich bin auch sehr kompetitiv, aber mit Fredi, also puzzeln, so, wir haben uns Malbücher gekauft, um zu entspannen. So. Einfach so schöne Mandalas zu malen. So, um mal wirklich runterzufahren, komplett offline, kein Telefon, nichts. Was glaubt ihr, wie schnell Fredi das Ding, die macht 3, da mache ich 1. So, auch das ist unfassbar.
Da musst du auf jeden Fall mal mit Simon Kart fahren gehen.
Oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht Kart fahren. Um Gottes Willen, ey. Wenn ich mit ihm Kart fahren bin und deinem besten Freund, ich drehe durch.
Ja.
Ich drehe durch, die crashen mir nur rein. Da werde ich aggressiv, ne?
Ja, dann wird es vielleicht echt ganz lustig.
Oh Gott.
Okay, was mich interessieren würde, was waren die Dinge, die dir wirklich da rausgeholfen haben? Mhm. So, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das waren die Punkte, die mir extrem weitergeholfen haben?
Mhm. Also, ich bin ja grundsätzlich immer sehr ehrlich. Natürlich wird einem dann zu Medikamenten geraten.
Mhm.
Habe ich nicht genommen,
okay.
Weil ich immer ich für mich habe gesagt, ich möchte nicht, dass sich mein Wesen in irgendeiner Form verändern könnte. Ich sag, ich habe mich da irgendwie mental selber reingebracht, also schaffe ich es auch mental selber raus, so schlimm wie es ist. Aber das konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass ich das nehme. Ich habe im Zuge dessen einen sehr heftigen Spruch von meiner Ärztin kassiert, da heule ich gleich wieder. Das war die schlimmste Situation in meinem Leben. Toni war tatsächlich dabei, weil ich so Angst hatte. Aber die hat gesagt, wenn sie ihre Antidepressiva nicht nehmen, dann garantiere ich ihnen, sitzen sie in ein paar Wochen hier und haben ihren ersten Selbstmordversuch hinter sich.
Uff.
Das hat die mir ins Gesicht geschrien tatsächlich auch. Und er hat gesagt, und Toni ist sehr ruhig an sich.
Ja.
Und hat gesagt, wir stehen jetzt auf dem Gehen.
Ja, richtige Entscheidung.
Das war echt krass. Und das habe ich, glaube ich, bis heute auch noch nicht so richtig verarbeitet, weil das ist schon ein Brett. Ja, auf alle Fälle habe ich Klangschallentherapie ausprobiert.
Okay.
Was tatsächlich dazu geführt hat, dass meine Panikattacken weg waren. Mhm. Und das war echt krass. Und dazu halt dann auch noch, dass wir wirklich unser Leben komplett auf den Kopf gestellt haben. Aber wirklich, wir haben überlegt, boah, ja, ganz ehrlich, also jetzt hopp oder top, was machen wir jetzt? Wir können jetzt alles machen, wir können nichts machen, aber jetzt ist der Zeitpunkt und wir gehen auf Weltreise.
Genau, und das war ja wirklich der Weg oder die Entscheidung, könnt ihr euch mit Sicherheit vorstellen. Generell zu sagen, wir gehen auf Weltreise, ist ja schon mal ein Brett, hängen ja viele Entscheidungen dran, Familie erstmal zurücklassen, Freunde zurücklassen, Wohnung kündigen, Job kündigen, Kunden zurücklassen und so weiter, wo wir uns schon gefragt haben, können wir das wirklich verantworten jetzt im Moment oder bringt es uns vielleicht in eine noch kritischere Situation, weil ja schon immer eine große Angst ist. Ich glaube, wir denken schon immer sehr weit voraus. Wir sind jetzt nicht so super spontan, komm, morgen machen wir das, sondern wir durchdenken alle Sachen eigentlich ziemlich gut und alle Entscheidungen, die wir so treffen. Und dann war ja schon die Frage, na okay, was ist, wenn wir da zurückkommen? Wir haben keinen Job, wir wissen nicht, ob es uns besser geht. Wir haben keine Wohnung und haben dann lange über dieses Thema nachgedacht. Für uns war dann aber der Punkt, warum wir uns dazu entschieden haben, tatsächlich, dass wir uns generell auch in München nicht mehr so wohl gefühlt haben. Man muss auch dazu sagen, natürlich ist die Miete auch enorm hoch für so eine Dreizimmerwohnung in München. Und letztendlich für die Miete zu arbeiten und irgendwie ein Auto zu arbeiten und so, ist ja jetzt auch nicht so geil auf Dauer. Das heißt, wir haben eh gesagt, wir wollen langfristig oder mittelfristig eh aus München weg. War schon mal ein Punkt, der es uns leichter gemacht hat, die Entscheidung zu treffen. Dann haben wir gesagt, es gibt irgendwie nicht wirklich eine Option. Du hast auch gesagt, du kannst jetzt nicht nach diesen 6 Wochen krank schreiben, du kannst jetzt nicht in die nächste Agentur oder in irgendein Unternehmen gehen. Und für uns war auch ganz groß dieser Punkt, dass wir so, auch ich in meiner Selbstständigkeit, so den Drive verloren haben und den Spaß daran, an dem, was wir gemacht haben. Bei dir war es ja auch viel Thema Automobil, was dir dann einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Und bei mir auch, wir haben zu dem Zeitpunkt dann irgendwie viel gesehen gehabt, viel gemacht und irgendwie war so der Zeitpunkt, wir müssen beide was ändern. Und dann haben wir uns halt überlegt, wir sind schon immer super viel und super gerne gereist. Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, gemeinsam auch in 18 Ländern gewesen in den letzten 5 Jahren.
Ja.
Und haben gesagt, lass uns doch mal was Neues probieren. Tapetenwechsel, vielleicht mehr Sonne, mehr Natur, raus, neue Eindrücke, bisschen Konfrontationstherapie mit all den Sachen. Und haben dann gesagt, komm, wir wagen das. Und dann haben wir die Wohnung gekündigt in München und sind Mitte August, sind wir losgeflogen. Ne?
Ja, aber um nochmal kurz auf deine Frage zurückzukommen zum Thema, also was mir geholfen hat. Ich will jetzt nicht per se sagen, dass das Reisen hilft, um Gottes Willen. Ne? Das muss auch jeder immer selber für sich entscheiden. Und grundsätzlich ist mir, glaube ich, auch wichtig zu sagen, nehmt Therapieformen an, wenn sie euch zur Verfügung stehen. Bei mir war nur der Fall, Wartelisten waren unfassbar lang bei uns in der Region. Also ich hätte über 5 Monate warten müssen und bei mir war es halt sehr akut. Und ich glaube, wir haben einfach sehr, sehr schnell handeln müssen. Aber grundsätzlich bin ich sehr stark dafür, dass man Therapie in Anspruch nimmt.
Ja.
Oder jegliche Hilfe. Aber ja.
Wie bist du dann auf das Thema Klangschalen gekommen?
Ach, durch seinen Papa tatsächlich.
Ja, genau. Mein Papa leidet an Parkinson. Für mich auch ein emotionales Thema auf jeden Fall. Schon einige Jahre. Und ihm hat das oder hilft es immer noch. Und da sind wir über meine Eltern tatsächlich dran.
Ja.
Tut mir auch sehr gut. Also mache ich auch sehr gerne, nach wie vor.
Ja.
Sehr beruhigend, sehr so, um in Einklang mit sich selbst zu kommen. Genau, und so sind wir da drauf gekommen.
Voll. Aber es ist völlig krass, ne? Du liegst da eine Stunde und du kannst in der größten Hektik sein und dann stehst du da auf und bist so ruhig. Du redest allein völlig ruhig. Mhm. Ist ganz komisch. Du redest so ganz leise, so alles schön. Also ja. Das ist echt irre.
Das ist total irre, ja. Sehr angenehm.
Ja.
Also ich gehe auch öfters meditieren mit einem Kollegen oder allgemein in dem Bereich einfach so ein bisschen unterwegs. Ich finde es auch mega spannend, was für Potenziale das einfach bietet.
Ja.
Was für Möglichkeiten da noch eigentlich offen sind, die auch noch unerforscht sind. Deswegen also stark, dass es dir auch so geholfen hat. Mhm. Finde ich cool. Ja. Okay, das muss ich auch nochmal kurz überlegen, wo waren wir jetzt gerade zeitlich?
Genau,
was ich fragen wollte, wann habt ihr denn mit Another Trip gestartet? Das war ja schon vor der Weltreise, nehme ich mal an, oder?
Ja.
Genau.
Boah, Ende 21.
Ich habe tatsächlich vor 2 Stunden daheim noch kurz geguckt, wann der erste Post war.
Cool.
Weil ich mir dachte, dass die Frage kommt.
Ja, Mann.
war, ich glaube, 27. Oktober 2021. Also irgendwie Oktober 21.
Ja.
Wir waren in dem Jahr, waren wir mit meinen Eltern in Irland.
Ja.
Und haben da unter anderem auch in einer außergewöhnlichen Unterkunft übernachtet, was sich so ein kleines bisschen mittlerweile bei Another Trip durchzieht. Wir haben da in einem alten Leuchtturm geschlafen oder in einem alten Leuchtturmwärterhaus. Da ist man so 20 Minuten, so eine Halbinsel, einfach eine Straße geradeaus vorbei an Schafen und an allem gefahren. Und ganz am Ende war an so Klippen ein Leuchtturm.
Krass.
Und da haben wir drin übernachtet, 2 Nächte. Mhm. Es hat uns wahnsinnigen Spaß gemacht und seitdem sind wir sehr auf außergewöhnliche Unterkünfte, Baumhäuser, Igloo-Hotels und so sind wir sehr interessiert dran. Und da haben wir tatsächlich einfach, ohne damit Geld zu verdienen, das war erstmal auch unser Hobby, kann
total
man schon sagen.
Ja.
Das haben wir einfach gern gemacht. Ich meine, ich bin Fotograf. Natürlich habe ich alles fotografiert. Damals haben wir sogar Vlogs gefilmt und du hast die ganzen Stories, die ganzen Beiträge zu dem Zeitpunkt gemacht. Und so hat sich das dann durchgezogen. Aber wir haben das schon immer mit der Intention oder zumindest mit dem Spaß daran gemacht und mit der Ernsthaftigkeit, dass wir jetzt nicht einfach mal was posten, sondern schon, wir haben ja auch private Accounts gehabt, eher. Und haben da schon regelmäßig gepostet, haben da auch schon mit Reels damals angefangen sogar. Mhm. Gell?
Ja.
Und so hat sich das dann entwickelt. Aber tatsächlich erstmal als Hobby und aus Spaß.
Ja. Und jetzt habt ihr mehrere Zehntausende Follower über die Plattform verteilt und dann die Entscheidung getroffen, hey, wir gehen auf Weltreise, dokumentieren das Ganze auch, nehmen die Kamera mit. Wie ging das los dann? Ihr habt alle eure Sachen verkauft, Wohnung gekündigt. Was war der Plan?
Ja, Gott sei Dank haben wir nicht alles verkauft. Gott
sei Dank. Nicht alles, aber ein Großteil ja schon, nehme ich mal, eingelagert. Okay.
Ja, wir haben es eingelagert. Nicht so eine gute Entscheidung. Das ist eine andere Story.
Die thematisieren wir hier nicht.
Sonst kriege ich Aggressionen, aber.
Okay.
Nee, boah. Ja, du meinst, wie wir das dokumentiert haben oder warum?
Ja, allgemein. Wie ging das dann los? Was war euer erstes Ziel?
Also erstmal kam ich ja überhaupt auf die dumme Idee.
Ja, das
oder?
War deine Idee.
Das war meine Idee. Ich habe tatsächlich schon länger gesagt, ich war nach dem Abi 2015, 16 war ich schon mal ein halbes Jahr unterwegs.
Mhm.
Und auch mit dem Backpack. Und es hat mir damals sehr gut gefallen. Und ich habe immer mal noch gesagt, hey, bevor wir irgendwie, blöd gesagt, sesshaft werden oder in die Richtung, wäre es doch eigentlich noch mal cool, länger zu reisen. Und da du ja auch eine große Leidenschaft fürs Reisen hast, sind wir so ein bisschen darüber gekommen, da habe ich mal aus Spaß gesagt, hey, sollen wir nicht eine Weltreise machen? Sollen wir nicht nochmal größer denken, bevor wir halt diese Möglichkeit vielleicht irgendwann nicht mehr haben?
Mhm.
Und so hat das dann ein bisschen seinen Lauf genommen, dass wir uns dann 2 Backpacks, ich hatte meinen noch, du hast einen gekauft.
Mhm.
Und dann haben wir das wirklich mal der Familie erzählt, ein paar Monate vorher und so weiter, Flüge gebucht. Ja, und dann alles eingelagert, waren dann noch 1,5 Wochen bei meinen Eltern, bevor es losging. Ne?
Mhm.
Und dann sind wir nach Kuala Lumpur geflogen, als allererstes.
Und krass.
Mhm.
Nur mit dem Rucksack?
Ja.
Ja. Na, also natürlich mit einem Backpack und ich hatte noch so einen riesen Fotorucksack natürlich vorne noch drauf, weil es natürlich klar, dass wir da extrem viel Equipment mitnehmen müssen und Drohne und so weiter. Also
schön viele Kilo.
Ja. Schön viele Kilo. Die habe ich dann natürlich auch geschleppt, aber nie bereut.
Gutes Beintraining.
Ja, genau. Und dann sind wir erstmal einen Monat durch Malaysia gereist, ne?
Mhm.
und hatten dann eigentlich schon so das größte Highlight mit. Es gab zwei ganz große Highlights auf der Reise. Das eine war Borneo. Mhm. Wir haben schon immer davon geträumt, mal in richtigen Dschungel zu kommen und haben tatsächlich eine dreitägige, zwei Nächte Tour gemacht. Das war so eine Safari-Bootstour. Ja. Ne? Mhm. Und da sind wir wirklich in so eine Lodge im Regenwald. Da sind wir hingefahren und haben dann da zwei Nächte geschlafen und sind immer früh morgens, mittags und abends aufs Boot raus, ein, zwei Stunden auf der Suche nach Orang-Utans, nach Nasenaffen und das war unfassbar.
Boah, krass, ey. Ja,
das war wirklich crazy. Das war ein krasses Erlebnis und ich glaube, eine der verrücktesten Sachen, die wir überhaupt gemacht haben.
Ja, definitiv. Jemals. Also vor allem, wenn du dir jetzt noch vorstellst, ich bin hochsensibel, ich habe eine Angststörung.
Und dann ab in
den
Dschungel.
Und dann ab in den Dschungel, ne? Und ich hab mir vorher so in die Hose gemacht, ne? Ich hatte wirklich Angst. Also ich konnte mir das nicht vorstellen, wie das so richtig wird. Mhm. Hab noch so gesagt, ja, Buch, das passt schon voll. Ne? Ich habe immer eine große Klappe und dann realisiere ich, auf was ich mich da so einlasse.
Ja.
Gut, war dann auch alles nur halb so schlimm, ne? Wenn du dann das vor Ort siehst. Da gibt's normale Autobahnen, du fährst ewig weit die Autobahn da erstmal runter und dann fährst du tiefer in den Dschungel rein. Dann ist das auch alles cool. Aber die Nachtwanderung habe ich ausgelassen. Das musste ich mir dann nicht geben.
War die auch nachts unterwegs?
Tatsächlich ein, zwei Mal. Also die Lodge, von der Lodge aus gab es so, jetzt wir nennen es nicht Weg, aber so ein bisschen ausgeschlagen. Da konnte man ein Stückchen in den Dschungel reinlaufen. Und da war, glaube ich, eine Nachtwanderung.
Nee, es waren zwei.
Zwei, mhm. Ja. Und konntest dir da auch so Gummistiefel ausleihen. Da war so ein riesenlanger Tresen, so in allen Schuhgrößen mit Gummistiefeln. Und dann ging es halt einfach los. Natürlich komplett zu mit so einem Buff, ne? Und ja. Allem, weil teilweise man sich da schon vor Malaria auch schützen sollte. Gab jetzt keine Fälle, als wir dort waren, aber man sollte generell schon sehr vorsichtig sein da. Und habe ich halt so ein paar Spinnchen, ein paar Skorpione und so, aber jetzt nichts super Schlimmes oder so gesehen. Aber war sehr spannend.
Ja.
Und tatsächlich, glaube ich, der einzige Ort, an dem man noch Nasenaffen weltweit sehen kann. Mhm, ja. Gibt es nirgendwo mehr sonst. Ja. Mhm. Und da hatten wir auch das große Glück, tatsächlich.
Ja.
Schön.
Die schon, aber keine Orang-Utans.
Keine Orang-Utans, zu dem Zeitpunkt. Ja. Genau.
Ja. Stelle ich mir auch wahnsinnig geil vor.
Das ist krass.
Wie laut ist der Dschungel nachts in Borneo?
Sau laut.
Extrem.
Es ist richtig krass. Also eigentlich bräuchtest du echt Oropax, ne?
Ist wie neben einer Autobahn schlafen in Deutschland.
Ja, schon fast.
Ja.
Das ist wirklich echt irre. Also das hört auch nicht auf.
Ja, ja.
Es ist total spannend, aber es ist voll schön und irgendwie ist es auch beruhigend.
Okay.
Ja. Total. Also es ist gar nicht beängstigend, auch wenn man dann... Also gut, es gab eine beängstigende Situation, die hat aber nichts mit Tieren zu tun, sondern nur damit, dass natürlich die ganzen Lodges sind auf Stelzen gewesen dort. Und klar, ist natürlich Regenwald, wenn es da einmal richtig regnet, dann regnet es richtig, mhm. So monsunartig wirklich. Und das so wie dort habe ich es tatsächlich noch nie erlebt. War auch nicht in Malaysia der Fall. Und wir waren gerade auf dem Boot, in einem Nebenarm vom Kinabatangan-Fluss, das ist so der große Fluss, der da durchfließt, und waren eine Stunde, anderthalb.
Weg von der Lodge.
Entfernt von der Lodge und es hat angefangen zu schütten. Das war okay, wir hatten Regenjacken und so dabei, aber es hat angefangen richtig zu gewittern. Und ich habe wirklich in meinem Leben noch nie so ein Gewitter gesehen. Mhm. Okay, es hat gedonnert krass. Und irgendwann, so waren wir immer noch eine Stunde weg, komplett nass, auf so einem kleinen metallenen Bötchen mit 10 Leuten und einem Guide, der auch die Tiere gespottet hat. Und plötzlich war das Gewitter und wirklich die Blitze direkt über uns. Und wir sind wirklich eine Stunde lang Vollgas mit diesem kleinen Boot zurück zu dieser Lodge gefahren. Und der Zeitpunkt, an dem wir gemerkt haben, dass unserem Guide das auch nicht mehr so ganz einerlei war, war so der Zeitpunkt, wo wir gedacht haben, es wäre echt geil, wenn wir jetzt da schnell ankommen würden. Und das war tatsächlich eigentlich die einzige Situation, die jetzt so ein bisschen scary gewesen wäre.
Meinst du auf der ganzen Reise?
Nee, auf Borneo.
Auf Borneo.
Ja.
Gibt es so ein paar große Warane, die da mal durchs Camp laufen oder so, aber das war alles sehr angenehm eigentlich, so wie der Dschungel generell. Ja. Also nicht so beängstigend. Mhm. Ich glaube, das wäre für viele Leute eine coole Erfahrung, wo man eigentlich keine Angst haben muss.
Ja, Dschungel steht auch auf meiner Bucketlist auf jeden
Fall. Mach das. Also wenn du die Möglichkeit hast, vor allem Borneo, ist so cool.
Mhm. Ja.
Ist halt schon noch ein bisschen ursprünglicher.
Ja.
Und gerade auch auf Weltreise, weil man ja schon echt krass aufs Budget achten muss. Also man sagt ja immer so 30, 35 Euro war das, was wir gelesen und auf YouTube viel gehört haben pro Tag, inklusive Übernachtung pro Person, inklusive Essen, inklusive lokalen Transport, also Bus, Bahn, lokale oder Inlandsflüge, jetzt mal weggelassen, der Flug von Deutschland dahin und so, das jetzt nicht eingerechnet. Mhm. Und dann musst du ja schon ganz schön krass drauf achten. In unserer Meinung nach ist es auch sehr schwierig möglich, gerade nach Corona, wo einfach alles teurer geworden ist.
Ja, klar.
Aber echt für so ein paar Erlebnisse, wenn man die nicht macht, das hätte uns richtig gefuchst.
Ja.
Und da zählt Borneo, der Dschungel, dazu. Da zählt alles mit Tieren dazu. Wir haben auch dann später noch Orang-Utans getroffen. Wir waren in Australien auf Whale-Watching und haben zwei Buckelwal-Mamas mit ihren Babys gesehen.
Wow.
Also wir hatten echt ein paar Momente. Und das war für mich das Faszinierende, wo ich auch jetzt noch total emotional werde, mit Tieren. Und da würde ich wirklich immer sagen, wenn es da eine Möglichkeit gibt, macht es nicht einen Tag die Dschungeltour, sondern bleibt zwei Nächte und saug mal dieses Gefühl auf von, wie ist der Dschungel nachts? Wie ist es vor Sonnenaufgang da noch rauszufahren auf dem Fluss oder so? Und das waren wirklich die Erlebnisse, bei denen wir gesagt haben, da würden wir immer Geld für ausgeben, wenn es irgendwie geht, natürlich.
Glaube ich.
Ja.
Okay. Genau. Du hast gerade schon angedeutet, es gab noch so ein paar mehr Special Moments, die auf irgendeine Art und Weise scary waren. Aber du hattest davor noch gesagt, es gab zwei Highlights, Borneo und das andere?
War tatsächlich Australien.
Mhm.
Ich war 2016 schon dort und wir haben einen schrottigen, wirklich schrottigen Kombi gemietet. Nicht gekauft, weil das für einen Monat keinen Sinn macht, weil bis du den kaufst und verkaufst und ein australisches Konto abgeschlossen hast und so weiter. Das habe ich damals gemacht, das hätte jetzt keinen Sinn gemacht, falls man sich das fragt. Hatte 400.000 Kilometer runter das Teil und so sah es aus.
Mhm.
Dementsprechend viele Multifunktionstasten so am Lenkrad waren da noch vorhanden oder auch nicht. Es war auf jeden Fall sehr amüsant und es war das gleiche Modell, was wir damals gekauft haben mit dem Kumpel und ich. Und wir haben tatsächlich in dem Kofferraum gepennt, einen Monat lang. Und das war schon sehr amüsant, sehr hart teilweise, aber es war echt cool. Und auch da, wir haben letztes Jahr geheiratet, so eine Weltreise zusammen, einen Monat in so einem Kombi schlafen, dann weißt du, ob das funktioniert oder nicht.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Hat gut funktioniert, also alles cool. Aber das war ein Riesenabenteuer, da wirklich schön. Einfach... Wenn die Sonne aufgeht, stehst du automatisch auf, weil eine Stunde später kocht das Auto, ist einfach kochend heiß.
Ja, klar.
Das heißt, du stehst halt auch, keine Ahnung, spätestens um 6 auf und dafür musst du halt um 17 Uhr wieder am Campingplatz sein, weil nachts in Australien zu fahren in der Dämmerung ist keine gute Idee bei den ganzen Kängurus und dem Wildlife. Deswegen so mit dem Tagesrhythmus zu leben und mit der Sonne war generell ein Riesenhighlight. Wir sind einmal die Ostküste von Cairns oben, vom Norden, bis nach Sydney runtergefahren.
Ja.
4.000-5.000 Kilometer, ich weiß nicht genau, sowas um den Dreh.
Nice.
Das war das zweite Riesenhighlight.
Ja, absolut. War aber auch gefährlich.
Stimmt, da kannst du einhaken.
Jetzt bin ich gespannt auf die Scary Moments.
Ah, das war richtig schön. Ich mag ja Schlangen sehr gerne.
Okay.
Schon meine Lieblingstiere so. große Phobie. Und wir haben ja schon gesagt, wir mögen so außergewöhnliche Unterkünfte. Haben wir auf Airbnb gefunden, so ein Tiny House, so am Hang, eine wirklich rote Erde, kann man sich vorstellen, und so komplett in die Weite konntest du blicken. Es war wunderschön und die Besitzer, das war so ein, ich weiß nicht, so Mitte 60 werden die gewesen sein, hatten noch eine große Avocado-Farm, noch ein paar Tiere dabei und die haben sich darauf geeinigt, wir können ein paar Bilder und Videos für die machen und dann können wir da umsonst eben bleiben. Also so, wie wir das auch gerne in unseren Kooperationen eben machen. Richtig cool, weil hat man mit so älteren Leuten jetzt eigentlich per se nicht. Und es war richtig, richtig cool. Die waren total offen und haben gesagt, hey, sollen wir morgen irgendwie mal vorbeikommen? Dann können wir mal quatschen und uns kennenlernen. Haben wir gesagt, ja klar, unbedingt. Ne? Die kamen vorbei mit ihrem super schrottigen Pickup da. Das Ding ist halb auseinandergefallen. Du hast es wirklich von unten, von der Straße hast du gehört, da kommt gerade was hoch.
Ja.
Haben das abgestellt und wir sind sofort so in Deep Talk verfallen, richtig cool, dann auch über mentale Gesundheit und keine Ahnung was. Ja, und auf einmal, ich saß irgendwie mit dem Rücken so zum Feld, zur Straße und dann sagte der Besitzer von der Avocado-Farm, so, wir bleiben jetzt mal ganz ruhig, bitte nicht bewegen, ansonsten ganz ruhig ins Haus gehen, da hinten ist eine Brown Snake. So, zur Info, die Brown Snake ist die zweitgefährlichste und tödlichste Schlange der Welt.
Okay, shit.
Dieses Ding war gottverdammte 2 Meter lang und hat sich da entlang geschlängelt. Mir wird schon wieder schlecht, ehrlich, ich habe
Ist es für die Alltag dort oder ist es schon auch ein sehr seltener Fall, wenn man dort lebt?
Also man sagt, dass das super selten ist. Mhm. Wir haben die zweimal gesehen.
Okay, krass.
Also in 3 Tagen.
In 3 Tagen, das ist so völlig absurd, weil wir haben da Avocados vom Baum geholt. Und Gott sei Dank waren seine 2 Hunde irgendwie mit dabei, die so ein bisschen aufgepasst haben. Und auf einmal schlagen die Hunde an und bellen voll. Und haben auch die Schnauze so ins Gras gesteckt. Und da war halt die zweite. Und ich denke so, das kann doch nicht dein Ernst sein, bitte, wo bin ich hier?
Crazy. Und er hat tatsächlich gesagt, er hat davor ein paar Jahre keine gesehen bei denen. Und er ist täglich draußen und pflückt da selber und arbeitet dort viel. Aber das war schon scary. Und ich habe generell nicht so ein Problem, auch mit giftigen und gefährlichen Tieren bin ich eigentlich meistens relativ entspannt. Mhm. Weil ich mir immer denke, naja gut, die meisten Tiere haben ja mehr Angst vor uns Menschen als wir vor denen.
Die wollen
ja, das heißt,
nichts.
Die wollen ja eigentlich auch nicht in deiner Nähe sein. Und die meisten hören ja eh so gut oder riechen so gut oder spüren dich so gut, dass die sowieso schon über alle Berge sind, wenn du kommst. Jetzt hat die Brown Snake nur ein Problem. Die ist nicht nur sehr giftig, sondern auch sehr aggressiv in ihrem Verhalten. Mhm. Das ist natürlich nicht so eine gute Kombination und da sollte man auch wirklich nicht in der Nähe sein, weil die auch wirklich angreifen. Und da brauchst du, glaube ich, weiß nicht, will keine falschen Informationen geben, innerhalb von einer Stunde ein Gegengift, sonst sieht es eher schlecht aus. Mhm. Also mitten auf einer Avocado-Farm wirklich, wirklich am Arsch der Heide, keine gute Idee, das drauf anzulegen.
Da schaffst du es auch nicht in einer Stunde irgendwo hin zum Gegengift.
Ja, ich glaube, das wäre
eng geworden.
Auf jeden Fall. Mhm.
Okay.
Aber ein wahnsinniges Erlebnis dort. In so einem kleinen Tiny House.
Ja, glaube ich doch.
Voll unser Ding.
Ja.
Jetzt seid ihr irgendwann krank geworden.
Ja.
Ich gehe davon aus, nicht wegen irgendeiner Schlange oder...
Nee.
Was war da los?
Ja, also wir sind ja jetzt nicht unter den einfachsten Umständen losgeflogen, muss man ja auch sagen. Uns war ja auch klar, ist jetzt nicht, alles ist super, super entspannt im Leben, wir sind super gesund, wir sind super happy und wir können jetzt einfach mal easy auf Weltreise starten. Es gab ja gewisse Dinge vorher. Und jetzt war es aber trotzdem so, dass wir zu verschiedenen Zeitpunkten auch schon auf der Weltreise relativ krank waren und auch trotz der wunderschönen Zeit in Australien wir schon mehrfach das Gespräch hatten, ob wir das körperlich tatsächlich noch können.
Ja, Australien war einmal nicht so lustig. Ich glaube, wir haben uns das auf Bali eingefangen. Man muss sagen, wir sind nicht so die Bali-Fans.
Okay.
War jetzt nicht so unser Vibe. Ich glaube, wir haben uns da Corona eingefangen oder so eine schöne Geschichte. Wir waren wirklich über seinen Geburtstag hinweg und kurz davor, mit 40 Grad Fieber, haben wir in diesem Auto geschlafen.
Boah, shit.
Und ich bin jemand, der nie Fieber kriegt. Und wir haben ja, also du nimmst ja gewisse Medikamente irgendwie von Deutschland mit, Fieberthermometer und deine Grundversorgung. Ich habe das Ding ausgepackt und ich gucke da so drauf, 40,2, und ich denke so, oh Gott, das wird
nicht gut.
Nee. Und das war schon krass.
Ja.
Vor allem war das irgendwie anders als, also wir haben schon ein paar Mal Corona gehabt, so wie wahrscheinlich einige, aber das war schon eine heftige Nummer.
Okay.
Uns hat es komplett niedergestreckt. Du hast es zuerst bekommen, zwei Tage früher, konnte ich Fredi noch ein bisschen unterstützen. Wir haben dann wirklich gesagt, wir müssen jetzt über meinen Geburtstag zumindest, egal jetzt das Budget, wir müssen wenigstens ein günstiges Motel.
Mhm.
Mal kurz für 2 oder 3 Nächte waren wir dort, ne? Und haben uns da ein bisschen auskuriert, aber irgendwie, also uns hat es echt, wir haben sehr viele Tabletten nehmen müssen, da ging es uns wirklich nicht gut.
Mhm.
Und unser Körper war generell nicht besonders fit, muss man sagen. Und das Hauptproblem mit der Vorgeschichte war tatsächlich, wir sind dann nach Australien, haben schweren Herzens unsere Margaret abgegeben, so haben wir den Kombi getauft, und sind dann in der nächsten Station nach Vietnam geflogen. Und da sollte die Reise dann weitergehen. Und wir hatten erstmal, haben wir uns ein bisschen Auszeit genommen in Da Nang unten und sind dann nach Hanoi.
Mhm.
Und da war es schon sehr seltsam, wir sind dort mit dem Flugzeug angekommen, weil wir leider nicht Bahn fahren konnten aufgrund von Überschwemmung, mussten wir Inland fliegen. Und du hast gesagt, dir geht's nicht gut, ne?
Ja, ich habe die Geschichte tatsächlich auf Social noch nie so ehrlich erzählt.
Okay.
Mhm. Also wir haben nie gesagt, wir haben immer gesagt, ja, gesundheitlich, aber wir haben es noch nie ausgeführt. Wir wissen es bis heute auch nicht komplett, aber es war krass. Also wir haben bei dem ersten Stopp in Vietnam schon mit dem Magen extreme Probleme gehabt. Man muss auch sagen, es sind halt nicht... Ja, unsere hiesigen Gesundheits- und Hygienestandards, ne, das ist klar. Und wir haben dann viel Essen bestellt und keine Ahnung was. Ja, wenn du irgendwie draußen mal guckst, wie die Stände aussehen, dass da halt irgendwie die Ratten rumrennen und nichts gekühlt ist und keine Ahnung was, brauchst dich nicht wundern.
Und auch noch fremde Bakterien, alles Mögliche, was wir einfach nicht kennen hier in Europa.
Eben, aber brauchst dich nicht wundern, kannst aber auch nichts machen.
Ja, ja. Ne?
Also du kannst dich auch nicht super teuer ernähren oder keine Ahnung was, weil wir haben halt nur ein gewisses Budget irgendwie.
Ja.
Ja, und dann soll es weitergehen in die Hauptstadt Vietnams, und sind morgens irgendwie losgeflogen und es war alles noch in Ordnung, sage ich mal. War okay. Und wir sind gelandet, haben die Backpacks geholt und dann haben wir uns zum Essen hingesetzt. Wir haben irgendwie Nudelsuppe gegessen, kann ich nicht mehr erwähnen. Und auf einmal fing das bei mir an. Ich habe nichts mehr gesehen. Also auf der einen Seite. Ich habe wirklich, war rechtsblind.
Krass.
Ja, und es wurde dann immer schlimmer.
War es so ein drückender Schmerz, der so das Auge irgendwie lahmlegt?
Ja.
Oder?
Okay. Ja, und dann kamen halt extreme Kopfschmerzen dazu, aber so, dass wirklich nicht mehr ging. Aber ich hatte gegessen, ich hatte getrunken, ich hatte Kaffee, ich hatte was Süßes. Sind dann im Taxi in die Hauptstadt gefahren halt, zu unserem Airbnb irgendwie. Und das wurde richtig krass. Ich habe dann Sprachaussetzer gehabt. Mhm. Also ich konnte nicht mehr sprechen mit ihm, es ging nicht mehr.
Mhm. Du hattest erstmal eine Panikattacke im Auto.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ich dachte halt, okay, es ist jetzt nur wegen viel Verkehr, super stressig und keine Ahnung, vielleicht gerade nicht fit. Mhm. Aber ich habe nicht in dem Moment verstanden, wie schlecht es dir wirklich geht.
Ja, aber ich konnte mich auch nicht ausdrücken.
Mhm. Ja. Ja,
ich konnte
es
ihm nicht
schwierig
mitteilen. Ja. Also ich habe halt wirklich vor mich hingestammelt, hast du gesagt. Ich habe fast keine Erinnerung mehr daran, das ist richtig heftig. Unser Airbnb, muss man sich dann vorstellen, war in der Mitte von Hanoi, also wirklich Stadtzentrum, volle Lotte, ne? Super klein, super eng und da ist man durch so ein Café, das war, keine Ahnung, 1,5 Meter, 2 Meter war das Ding breit, musstest du einmal durch und dann eine sausteile Treppe hoch.
Mhm. Wir haben es irgendwie
ich
mit
weiß
den
nicht,
Backpacks,
wie ich das geschafft habe.
Ja, irgendwie durchgeschafft und den anderen Rucksäcken, die wir vorne drauf hatten und es war draußen ein Riesengewusel, Hanoi eben.
Da geht's schon richtig rund, ja.
Es war ja auch noch zu einer Zeit, da stand da schon ein Weihnachtsbaum?
Ja, ja.
Ja, stand auch schon. Es war Ende November, ne, glaube ich, um den Dreh.
Okay.
Und dann sind wir in dem warmen Licht da hoch, diese Treppe und in so ein altes Gebäude irgendwie rein. War eigentlich eine schöne Unterkunft, aber du konntest überhaupt nicht mehr. Ich habe dann langsam angefangen zu realisieren, wie es dir wirklich geht. Und wir haben dann irgendwie versucht, weil wir auch erstmal irgendwie an Migräne gedacht haben, macht aber eigentlich keinen Sinn, weil du hattest noch nie Migräne und hattest seitdem auch keine. Also wir waren halt ein bisschen blank, was es sein kann. Und haben trotzdem erstmal versucht, alles abzudunkeln, Vorhang zugezogen, war ein ganz gelber Vorhang, das heißt, wir haben es nicht ganz dunkel bekommen, war wie so ein gelbes Licht so ein bisschen retromäßig, was da reingeschienen hat aufs Bett, ne? Es war leider ziemlich laut, weil auch die Balkontür nur so ein bisschen aus Holz war. Das heißt, du hast diese ganzen Roller die ganze Zeit permanent vorbeifahren gehört. So. Und dann solltest du dich hinlegen. Und es war aber wirklich, Fredi konnte nicht mehr mit mir sprechen. Also es ging nicht. Du hast gedacht, du hast mir einen Satz gesagt oder hast mir gesagt, wie es dir geht. Aber da kamen einfach keine Worte raus. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich richtig Angst um sie hatte. Das war wirklich nicht lustig, weil ich wusste nicht mehr, was soll ich tun. Irgendwie konntest du mir dann noch sagen, weil ich gesagt habe, hey, 3 Minuten von hier entfernt ist ein Krankenhaus. Sollen wir da hin? Sollen wir das machen? Und du hast mir dann irgendwie versucht zu erklären, dass du es nicht mal diese Treppe alleine runterschaffst. Also ich hätte sie nicht mal stützen können. Du hast es noch vom Bett auf Toilette geschafft, blöd gesagt.
Ja, um meine Seele aus dem Leib zu reiern.
Also es ging wirklich gar nichts mehr.
Es ging gar nichts mehr.
Gar nichts. Ich weiß noch, dass ich später zu ihm gesagt habe, dass es sich anfühlt, als würde ich sterben gerade.
Oh, fuck,
ja.
Und
also das war, boah.
Ja, wir waren, also bis heute, wir wissen nicht, was es war, tatsächlich.
Es wurde dann einfach besser, oder?
Ja, nach 2 Tagen.
Ach was, es ging 2 Tage so, oder was?
Also diese Kopfschmerzen, ich weiß nicht, ich habe noch nie in meinem Leben habe ich sowas gespürt. Es war wirklich, als würdest du mit einer Axt auf meinen Schädel eintrümmern.
Mhm.
Aber auch, dass das Gesicht so taub ist und dass ich nichts gesehen habe. Ich hätte deine rechte Gesichtshälfte, habe ich nicht gesehen.
Crazy.
Und dass ich nicht sprechen konnte und das war komplette Erbrechen und dass gar nichts mehr ging. Das war wirklich beängstigend.
Ja, und wir hatten schon verschiedene Magen-Darm-Sachen. Wir haben schon viele Sachen durch. Ich glaube, wir kennen viele Dinge.
Ja.
Ich war auch damals ja schon in Südostasien unterwegs und so. Habe ich auch schon krasse Sachen erlebt, wo es mich wirklich lahmgelegt hat, aber das war einfach anders und das hat uns wirklich auch wahnsinnige Angst gemacht. Ich habe tatsächlich dann deine Mama angerufen, dass sie irgendwie mit dir spricht, dass irgendwie jemand da ist. Wir haben dann meine Eltern angerufen und das war tatsächlich der Zeitpunkt, an dem wir gesagt haben, das geht hier gesundheitlich nicht mehr weiter für uns.
Ja.
Das funktioniert nicht, weil egal was wir jetzt machen, lass uns fliegen, lass uns irgendwas tun und vielleicht an einen Ort gehen. Wir wollten als nächstes eigentlich in die Bergdörfer Vietnams.
Mhm.
Lass uns an einen Ort gehen, der mehr remote ist, wo es keine gute Versorgung gibt und das passiert nochmal oder wird schlimmer.
Ja.
Dann ist halt echt schwierig.
Ja. Dann gibt es echt richtig Probleme. Und das war okay. Der Zeitpunkt, an dem wir wirklich in dem Bett, ich glaube einen Tag danach, haben wir entschieden, wir fliegen zurück. Das geht auf keinen Fall so weiter. Wir können nicht so krass deine Gesundheit riskieren und da weitermachen.
Ja.
Und haben dann sehr emotional unsere Eltern angerufen, ne? Und haben gesagt, hey, könnt ihr uns vielleicht abholen?
In Frankfurt, ja.
Und dann sind meine Eltern tatsächlich nach Frankfurt. Wir haben einen relativ schnellen Flug bekommen.
Ja.
Sind dann über Doha nach Hause geflogen. Relativ lang insgesamt.
Ja. Wusstest ja auch nicht, packe ich den Flug?
Ja, das ist ja auch nochmal eine extreme Belastung.
Ja.
Ja, und tatsächlich war das dann aber wirklich, ich weiß noch, wie wir in Hanoi am Flughafen standen und wir haben immer so extra Taschen gehabt, wo wir die Backpacks reingepackt haben.
Mhm.
Einfach, dass die Schnallen nicht kaputt gehen und so. Und wo wir wirklich das erste Mal gesagt haben, das ist komisch, irgendwie fühlt sich es gerade wie eine Erleichterung an.
Ja.
Ja. Oh, das macht dich so emotional.
Total, ja. Ja, weil ich halt einfach wahnsinnige Angst hatte zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Natürlich.
Und sind dann heimgekommen. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie emotional das dann war. Das heißt, wenn wir meine Eltern wiedersehen, ne?
Ja.
Und die uns da abgeholt haben und so. Und die waren auch direkt, hey, ihr müsst nichts erzählen. Wir fahren einfach erstmal und kommt erstmal an und so. Und wir haben aber da auch schon gesagt, wir haben uns natürlich ein paar Tage irgendwie erholt und wir hatten nicht mal Bock zu sprechen oder irgendwas groß zu machen und war einfach ehrlicherweise eine riesen Enttäuschung auch. Also ich war krass enttäuscht von mir, wir waren enttäuscht von uns selbst, wir haben uns gefühlt wie die größten Versager. Wie kann man so was Geiles, weißt du, das ist ja der Traum von so vielen Menschen, mal auf Weltreise gehen, das war unser Traum. Wie kann man dabei versagen, sowas eigentlich Schönes zu machen? Wie kann man da nicht mehr weiterkommen mit irgendwie? Wie kann das nicht das sein?
Ja.
Wo wir eigentlich alle Abenteuer extrem lieben. Und haben gesagt, hey, das kann es nicht ganz sein, was sollen wir jetzt machen? Und haben nach einer Weile dann entschieden, dass es eigentlich eine gute Idee wäre, nicht direkt jetzt eine Wohnung zu suchen, sondern irgendwie hatten wir das Gefühl, wir müssen noch ein bisschen was sehen, irgendwas müssen wir noch machen.
Ja.
Und natürlich haben wir jetzt auch nicht unser ganzes Budget aufgebraucht in 3 Monaten,
ja,
was wir eigentlich für ein Jahr geplant hatten. Und haben gesagt, hey, komm, vielleicht haben wir ein bisschen mehr Sicherheit, was die Gesundheit angeht und so. Wir sind in Europa. Wir nehmen jetzt unseren Golf einfach, wir packen da alles rein, wir gehen nochmal fett einkaufen und wir fahren erstmal, es war kurz vor Weihnachten dann, hat geschneit in Deutschland, wir haben erstmal Winterreifen draufgezogen, das Auto stand ja bei den Eltern so in der Garage und dann sind wir einfach mal Richtung Portugal gefahren und haben dann noch 2 Monate Europa-Roadtrip gemacht, wunderschön, waren in Portugal, wir waren in Spanien, sind die ganze Atlantikküste in Frankreich hochgefahren, waren in Belgien, Niederlanden. Und haben da noch eine wahnsinnig schöne Zeit gehabt. Auch viel, viel noch für Another Trip gemacht.
Ja.
Und vor allen Dingen aber auch angefangen, sehr ehrlich auch die ganze Geschichte aufzuarbeiten mit der ganzen Weltreise. Also, dass wir uns gefühlt haben, als hätten wir versagt und all das. Und ich glaube, das ist uns bis heute einfach wahnsinnig wichtig, da mal ehrlich drüber zu sprechen. Ich glaube, wir sind kein Account oder keine Menschen, die da irgendwie so lügen und sagen, hey, wir sind die Geilsten und das und das und das. Sondern wir haben auch gesagt, wenn es uns halt echt zerstört hat und wie wir uns dabei gefühlt haben bei unserer Reise.
Ja.
Und
ja, haben uns da schon auch den ganzen Hate-Kommentaren so ein bisschen ausgesetzt. Kannst du dir auch vorstellen, kommt schon ein bisschen Gegenwind dann, ne? So
klar.
Nach dem Motto, Mimimi, stell dich an.
Auch noch zusätzlich, ey.
On top, ja. Deswegen, also wir trennen das auch sehr strikt, ne? Tatsächlich auf Social. Also ich mache kein Community-Management und so weiter, halt aus besagten Gründen, weil mir das nicht gut tun würde, sondern das macht halt alles Toni und das ist auch fein so.
Ja. Naja, aber der Trieb am Ende des Tages, nochmal zu sagen, wir wollen raus, wir wollen was sehen, bestätigt ja, dass es jetzt nichts mit Versagen oder irgendwas zu tun hat, sondern ja einfach körperlich kaputt war es in dem Moment so. Und was will man auch großartig machen? Dann sind einem die Hände gebunden, ne?
Voll, voll. Absolut. So schlimm wie es ist, aber in der Situation war das krass.
Ja, glaube ich.
Das zuzugeben und auch aufzugeben.
Ja, klar.
Ja, man
muss aber
gar nicht klar.
Ja, man muss aber auch sagen, dass wir darüber noch viel mehr so unsere Message gefunden haben, die wir nach außen tragen wollen und seitdem mehr auf unserem Kanal auch über mentale Gesundheit sprechen, auch darüber sprechen, wie es ist, wenn man eben so eine Reise abbrechen muss. Und ich glaube, uns das langfristig, all die Erfahrungen, all die Erlebnisse, ich meine, klar, wir haben krass tolle Sachen auch erlebt, aber auch alles, was nicht so gut funktioniert hat, uns wahnsinnig stark gemacht hat, sowohl als Ehepaar als auch so nach außen, in dem, dass wir genau wissen, was wir für eine Message da haben und dass wir, glaube ich, ja, einfach Leute dazu inspirieren wollen, dass egal was ist, ob es eine mentale Krankheit ist, ob das eine körperliche Einschränkung ist, dass man halt rausgehen kann und man kann Dinge erleben. Und klar muss man Dinge anpassen.
Ja.
Klar muss man vielleicht gucken, wie ist es, mit einer Depression zu reisen. Mhm. Man muss ja aber auch was anpassen, wenn man mit einem gebrochenen Bein reist. So. Und ich glaube, wir haben unseren Weg gefunden, wie wir reisen können, wie es uns wahnsinnig viel Spaß macht. Ja. Und ich glaube, den kann jeder für sich auch finden, insofern es halt für jemanden schön ist.
Ja. Nice. Wahnsinnig schöne Message auch, muss ich sagen. Also gefällt mir.
Ja.
So, ihr seid jetzt wieder sesshaft hier im Schwarzwald.
Mhm.
Habt aber sicher auch noch ein paar Pläne für die Zukunft.
Ja.
So, was können wir bei euch erwarten bei Another Trip? Wo geht's hin für euch? Was habt ihr so geplant?
Also zunächst einmal holen wir in 4 Tagen tatsächlich. In 4 Tagen, ne?
In 4 Tagen, ja.
Unseren Welpen ab. Also das war tatsächlich ein Riesenwunsch von mir schon lange. Ich glaube, wie das bei Frauen in Beziehungen immer so ist, bearbeiten die immer ihre Partner, gell?
Ja.
Kennst du vielleicht auch.
Meine Freundin.
Ich glaube, ich kenne voll viele.
Ja.
Ja, und Toni hat irgendwie nie so richtig nachgegeben, aber irgendwie, ich verstehe es auch, es war halt einfach nie der richtige Zeitpunkt, ne? Irgendwie, wenn 2 Leute in der Welt umherjetten und da für XY arbeiten. Schlechtes Timing irgendwie.
Ja, kann ein Hund schwer mit. Ja.
Richtig. Ja, aber jetzt irgendwie passt das ganz gut und dementsprechend passen wir unser Reisen dann auch an und werden eventuell in Zukunft mit einem Dachzelt oder keine Ahnung, mit einem Bus, mit einem Camper, was auch immer unterwegs sein, aber dann halt primär erstmal Europa. Irgendwann vielleicht dann auch mal wieder weiter entfernte Ziele, aber mich persönlich oder ich glaube dich auch, Toni, zieht's da jetzt nicht so unbedingt hin. Mhm. Erstmal und ich meine, wir wollen dem jetzt auch mal erstmal ein schönes, kleines Umfeld bieten.
Ja,
also das ist jetzt halt, was das Thema Reisen angeht, aber ansonsten natürlich auch noch, dass wir sehr viel über das Thema mentale Gesundheit und Burnout, gerade auch bei jungen Arbeitnehmern irgendwie, ganz gerne aufklären wollen.
Mhm.
Weil mir persönlich liegt das sehr am Herzen, wie viele Leute jetzt von dem Studium irgendwie rausgehen und natürlich fully committed sind und da alles geben in einem Job, aber zu welchem Preis halt.
Ja.
Ne? Und dass da ein bisschen mehr Bewusstheit auch in die Köpfe kommt, das ist mir und uns sehr wichtig.
Ja. Kann ich eigentlich wenig hinzufügen. Wird auf jeden Fall eine große Umstellung,
ja,
die wir sehr bewusst getroffen haben.
Sehr.
Und ja, wir sind gerade vor allen Dingen nach all den Erfahrungen und wunderschönen Reisezielen auch, gerade wie Borneo und Australien, haben wir trotzdem schon immer eine krasse Liebe für Europa gehabt. Mhm. Die ist jetzt nicht erst dadurch entstanden,
ja,
aber dadurch, gerade durch unseren Europa-Roadtrip, noch viel stärker geworden. Gerade die Bretagne in Frankreich, Normandie da oben, war auch wunderschön.
Ja.
Und ich glaube, uns liegt es gerade im Moment ganz doll am Herzen auch, klar soll jeder eine Weltreise machen, der das irgendwie kann und da Interesse daran hat und um die Welt zu sehen, aber wir wollen auch zeigen, wie schön Europa ist, wie schön Deutschland ist. Wir waren jetzt erst in der Sächsischen Schweiz, wir machen viel hier im Schwarzwald. Und wie viel eigentlich beruhigende, wunderschöne Orte es hier so zu sehen gibt, die man halt auch einfach erfahren kann. Und ich glaube, da wird es ganz, ganz viel bei uns in Zukunft auf dem Account geben.
Ja.
Zusammen mit einem extrem süßen Welpen. da geht unsere Reise im Moment hin. Und das, habe ich das Gefühl, tut uns gerade sehr gut und entspannt uns sehr,
ja,
das zu tun.
Mhm.
Ja, genau.
Schön, wahnsinnig schön. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit. Ihr seid zwei absolute Herzensmenschen und das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass ihr euch so geöffnet habt heute. Es war definitiv mit der emotionalste Podcast bisher, den wir hatten, die emotionalste Folge. Aber es war wahnsinnig schön, es hat sehr Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine zweite Folge, wo es dann noch tiefer in das Thema Video-Editing, Schnitt und was weiß ich was reingeht. Da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen heute. Aber es war dennoch mega schön, euch hier zu haben. Leute, checkt die Beschreibung, da findet ihr alles von Another Trip. Schaut da gerne rein, verfolgt die weiterhin und ja, habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte?
Ja, geht einfach raus, entdeckt die Welt. Vergesst nicht, dass ihr euch dabei aber auch immer selber mitnehmt. Das ist auch ganz wichtig, egal mit welchen Themen, ihr tragt das mit.
Mhm.
Aber seid mutig, geht hinaus, ja, und steht zu euch.
Und die geilsten, allergeilsten Momente sind immer außerhalb der Komfortzone.
Richtig.
Immer.
Nice. 2 wunderschöne Statements zum Ende. Kann ich nichts mehr hinzufügen, außer dass ihr beim nächsten Podcast wieder einschalten solltet. Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt uns überall, checkt die Beschreibung. Macht's gut, haut rein, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.
Das war der Too Nice Podcast mit Simon und Felix. Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns eine Bewertung oder schreibe uns eine Nachricht.